Die Epistel und zugleich Predigttext für heute lesen wir im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 6. Kapitel. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Worte des lebendigen Gottes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille beten, dass Gott zu uns redet durch sein Wort. Heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wir haben die beiden Texte, die der Predigt zur Grundlage sind, heute schon gehört, Römer 6 und Matthäus 28. Ganz besonders auf die Worte aus Römer 6 werde ich mich heute beziehen. Und ich lade euch ein, vielleicht gibt es ja manchmal so Nachfragen, auch vielleicht Herausforderungen, oder wo man mit mir nochmal das Gespräch suchen will im Anschluss des Gottesdienstes. Ihr seid da herzlich bei diesem Thema besonders dazu eingeladen, auf mich zuzukommen. Liebe Gemeinde, denn ich möchte heute über das Thema Taufe sprechen. Im Epheserbrief, da wird im Kapitel 4 mal gesagt, es gibt einen Herrn, eine Taufe, einen Glauben. Das ist so ein Kernanliegen von Christsein, dass es Einheit gibt. Für die Christen natürlich, die vor Ort irgendwie zusammenleben, so wie bei uns, wo man sich irgendwie begegnet, aber auch größer, weltweit und durch die Zeiten hindurch, dass wir eins sind in Jesus. Und dazu dient auch eben die Taufe. Der eine Herr, der eine Glaube und die eine Taufe. Und trotzdem begegnet mir immer mal wieder so ein paar Anfragen zur Taufe. Muss ich denn überhaupt getauft sein, um Christ zu sein? Ist das nötig? Das geht doch vielleicht auch anders. Eine Frage. Da steckt die Frage dahinter, was bringt mir denn die Taufe? Was ist denn so der Gehalt? Des Weiteren wird auch manchmal die Taufpraxis in Frage gestellt. Wann muss man sich denn taufen lassen? Was ist ein guter Zeitpunkt? Ist das jetzt mit Kindern gut? Wie alt muss das Kind sein? Von gestern erzählt, so mit 3 Jahren, ist ein bisschen herausfordernd. Da haben die dann auch so einen eigenen Kopf. Ist es besser als Jugendlicher? Und auch da steckt dahinter eine Frage drin über die Praxis. Und ich will mich diesen ganzen Fragen, ich komme am Ende der Predigt auf sie zurück, auf diese Fragen mit Römer 6 nähern, das, was Paulus da geschrieben hat. Und denn dort wird das ganze Evangelium erklärt. Und deswegen will ich heute als erstes, muss man mal anfangen, über unseren Zustand, über dich und mich sprechen, wie Menschen so sind. Das Zweite, die Einladung, die wir haben, dass wir zu Jesus kommen können, dass wir eins mit ihm sind, dass wir Einheit leben. Und als Drittes dann geht es darum, das neue Leben zu leben. Da kommen wir ganz viel an den praktischen Fragen, die ich gerade gestellt habe, die sich daraus ergeben für die Taufe auch vorbei. Zu dem Ersten will ich mal so mit einer Frage beginnen, die wir uns ganz oft stellen. Wie geht's dir? Das ist ja so eine schöne Frage, die kann man für jeden Smalltalk verwenden. Das fällt uns ein bisschen schwer. Es gibt so andere Kulturen, wo das viel häufiger ist. Eigentlich ist es eine wunderbare Frage, denn die öffnet uns für Beziehungen. Wenn du zu jemandem gehst, sagst, wie geht's dir? Und dann kannst du überlegen, wie weit antworte ich das? Da kann man darauf antworten, ja, ist okay. Und dann ist es gut. Da hat man Kontakt aufgenommen und geht weiter. Man kann aber auch überlegen, wie tief will ich darauf antworten? Vielleicht geht es dir gerade zum Beispiel gar nicht gut. Und du sagst, mir geht es wirklich ganz mies. Und dann bietest du dem anderen wieder was an, dann kann er darauf einsteigen. Er könnte nachfragen. Wie geht's dir? Die Frage formuliert Paulus im Römerbrief ein bisschen anders. Er wird da ganz grundsätzlich. Er fragt, wie steht's denn um uns Menschen? Wie geht's uns eigentlich? Und der Römerbrief, das ist ein Brief von Paulus, den er an eine Gemeinde schreibt, die ihn noch nicht kennt. Das ist ungewöhnlich für ihn. Normalerweise hat er die Gemeinden gegründet, war dort der Missionar, der Gründungsvater. Und dann klärt er immer so praktische Fragen, so die einen, die vergessen die anderen oder die benehmen sich nicht so, wie es sein soll. Und dann gibt es so Themen, die er hat in seinen Briefen. Römerbrief, ganz anders, die kennen ihn nicht. Paulus muss erstmal erklären, wofür er steht, was sein Evangelium ist. Und das geht durch den ganzen Brief durch. Und vor dem Kapitel 6, wo es um die Taufe geht, hat er 5 Kapitel lang geschrieben, wie es uns um uns Menschen steht, wie geht es uns mit Gott. Und da sagt Paulus, der natürliche Mensch, der eben nicht glaubt, nicht getauft ist, kennt Gott nicht und er fragt nicht nach ihm. Das ist so die Essenz seiner Aussage, wenn man 5 Kapitel in 2 Sätze zusammenfassen will. Und dann sagt Paulus Folgendes, es gibt eigentlich nur 2 Kategorien von Menschen in der gesamten Welt. Die einen, die dem lebendigen, dreieinigen Gott gehorchen und ihm dienen, sich in seinen Dienst stellen. Und die anderen, die das nicht tun, die ohne Gott leben. In der Mitte gibt es nichts. Und damit sagt auch Paulus, letztlich lebt jeder Mensch für irgendeine größere Sache. Ob du das nun Gott nennst oder zum Gott machst, ist da völlig egal. Wie muss man das verstehen, was Paulus damit meint? Der ist auch nicht immer ganz so einfach zu verstehen. 2 kurze Beispiele. Wenn du alkoholsüchtig bist, dann ist in dir, neben all dem, was du tust, ein Gedanke drin und eine Sehnsucht, wo du sagst, ich habe Sehnsucht nach Leben, das hat jeder Mensch. Und dann sagst du, und wenn ich Alkohol trinke und dieser Geschmack und dieses Gefühl, was das ausbreitet, wenn ich das habe, dann geht es mir gut, wenn ich Alkohol trinke, da ist diese Lebenssehnsucht gestillt. Dann ist Alkohol dein Gott. Und das macht ja auch was kaputt in dem Sinne, wenn Menschen Alkoholiker sind. Das geht aber auch in anderen Lebensbereichen. Du kannst auch, da steckt das im Englischen auch drin, Workaholic sein, jemand, der viel arbeitet. Dann hast du mit deiner Arbeit einen Bund geschlossen. Da gibt es viele Abstufungen natürlich. Aber du sagst, das Wichtigste in meinem Leben ist meine Arbeit. Und die will ich gut machen und alles andere ist dem untergeordnet. Es geht jetzt nicht darum, dass man nicht gut arbeiten soll. Ne? Also im übersteigerten Maß meine ich damit. Und jede Abhängigkeit, jede Sucht läuft genauso oder so ähnlich. Wir dienen dann einer Sache oder einem Herrn. Die Frage ist nur immer, welchen? Jetzt komme ich zu dem zweiten, zu dem der Essenz vom Römerbrief eigentlich in Kapitel 6, die Bedeutung der Taufe und noch viel tiefer die Einheit mit Gott oder mit Jesus Christus. Denn letztlich ist das ganze Ziel der ganzen Bibel, der ganzen Heiligen Schrift, dass wir in eine Verbindung kommen mit dem lebendigen Gott. Dass wir zu Jesus Christus dazugehören. Und da kommen wir zur Taufe. Denn die Taufe, sie ist ein Bild dafür, eine Realität, wie wir mit Gott verbunden werden. Paulus sagt, schau mal, was passiert, wenn ein Mensch getauft wird. Man hat entweder ein kleines oder ein großes Wasserbecken und wird da eingetaucht. Ich hatte mal die Gelegenheit, vor ein paar Jahren bin ich in Pisa gewesen, der ist ja durch seinen nicht so geraden Turm bekannt, der so ein bisschen schräg steht und immer noch steht. Aber ganz in der Nähe gibt es ja noch viel mehr Gebäude und unter anderem gibt es dort ein Baptisterium in Pisa, ganz unweit von diesem schiefen Turm. Das ist faktisch ein großes Taufbecken, wo eine Kirche drüber gebaut ist. Und in der alten Kirche ist es so gewesen, da wurden Menschen gelehrt im Glauben, die haben eine Einführung bekommen und in der Osternacht sind die Neugelehrten, die Katechumenen, in diese Taufkirche, Baptisterium, eingezogen. Dann hatten die einen riesen Bottich da vollgemacht, Also wer das schon mal gesehen hat, diese Baptisterien, diese Becken, die sind riesig. Dann wurden die da reingetaucht, untergetaucht und dann wieder hochgehoben. Denen wurde ein Taufkleid, ein weißes Taufkleid angelegt als Zeichen dafür, du hast ein neues Leben, du gehörst zu Jesus Christus. Was wird damit gezeigt, sagt Paulus in der Taufe? Jeder Mensch ist in irgendeiner Weise ein Diener eines Herrn, ein geistlicher Sklave. Und wenn du durch das Wasser runtergetaucht wirst, ob du nur viel oder wenig nimmst, macht da gar nichts, dann bekommst du sprichwörtlich ja erstmal, vor allem bei viel Wasser macht es Sinn, keine Luft. Keine Angst, die Leute haben die damals nicht so lange untergetaucht, bis die fast gestorben sind, um das deutlich zu machen, sondern untergetaucht. Um zu zeigen, das Alte ist vorbei, es stirbt. Und dann wurden sie wieder hochgehoben, gerettet, herausgenommen. Du hast das neues Leben. Bei Jesus würde man sagen, auferstanden. Das versteht auch jedes Kind, das mal noch nicht so mit Wasser hat und fast untergegangen wäre und wenn man dann gerettet wird. Das macht Taufe aus. Das alte Leben stirbt, du bist ein neu, frisch gewaschener Mensch. Und Paulus nimmt dieses Bild und sagt, und durch die Taufe siehst du, du bist mit Jesus verbunden. Warum? Jesus ist Mensch gewordener Gott. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes. Und die Taufe führt dazu, dass wir geistlich mit dem Tod von Jesus verbunden werden. So wie er gestorben ist, sind wir gestorben in uns. So wie er neu lebt durch die Auferstehung, ein ewiges Leben hat, so wirst du herausgerissen. Das Alte stirbt, der alte Mensch in uns und ein neuer steigt auf. Und all das kriegen wir nur durch und in Jesus. Das heißt auch, dein altes Leben ist Vergangenheit. Und du bekommst jetzt ein neues Leben, du bekommst die Heiligkeit, die Schönheit von Jesus angezogen. Deswegen dieses Bild mit dem Taufkleid, dass du ein schönes neues Gewand kriegst. Wie muss man das vorstellen, dass ich Schönheit, Herrlichkeit von Jesus angezogen kriege? Das kann man sich irgendwie mit Klamotten, ist es schwer, sich vorzustellen. Ein Beispiel dazu. Stell dir einen Mann vor, der reich geworden ist. Riesenbankkonto, der hat noch ein paar Immobilien dabei. Der hat auch gut investiert in Aktien, also der ist auch breit aufgestellt, breit gestreut, großes Portfolio, siebenstellige Beträge, also eine Million, ist wirklich reich. Dann gibt es eine Frau, die kommt aus einfachen Verhältnissen, die hat ein Konto, das sind 300, 400 Euro drauf. Und die beiden, dieser Mann und diese Frau, die verlieben sich ineinander und die heiraten miteinander. Was passiert am Tag der Hochzeit, als die miteinander heiraten, als sie sich verbinden? Die Frau wird reich. Das, was dem Mann gehört, gehört auch dieser Frau. Und umgedreht, bei dem Mann sind auch nochmal 400 Euro dazugekommen. Und das ist ein herrliches Bild dafür, was passiert, wenn wir zu Jesus kommen. Ja, er lacht. Jesus sagt, oh ja, du kommst dazu, aber der gewinnt jetzt mal ne, in diesem jetzt ohne so viel dazu. Aber wir bekommen neues Leben, die Schönheit und Herrlichkeit von Jesus. Das ist einfach nur Gnade. Dann könntest du fragen, warum lässt sich der Jesus darauf ein? Es ist sein Herz. Er liebt es, Menschen zu suchen und zu gewinnen. Und dann heißt es auch, deine Vergangenheit ist nicht mehr wichtig. Der Vater hat dich lieb. Er betrachtet dich völlig frei von Verurteilung und Schuld. Jesus ist ja für dich gestorben, hat seine Sünden bezahlt. Und durch die Taufe und den Glauben an das, was Jesus für dich getan hat, entsteht eine Verbindung zu ihm. Jetzt gibt es noch ein griechisches Wort, Palingenesia. Das kommt nur zweimal in der Bibel vor. Das heißt sowas wie Wiedergeburt oder Erneuerung. Es stammt ursprünglich aus der stoischen Philosophie. Die Stoiker glaubten Folgendes. Es gibt so eine endlose Kreisläufe immer in der Welt. Alles wird schlechter, am Ende kommt ein großes Feuer, das reinigt alles. So, Erneuerung, haben die drunter verstanden. Und in der Bibel wird es zweimal verwendet. Einmal verwendet es Jesus in Matthäus 19 und dort aber anders. Nicht immer wieder, es gibt immer wieder neue Kreisläufe, dann kommt ein Feuer und verbrennt alles und dann wird es wieder besser. Sondern dort verwendet es Jesus, kommt die Wiedergeburt, wenn er wiederkommt. Am Ende der Zeiten wird alles neu und herrlich. Er sitzt auf dem Thron, alles Leid wird verschwinden, die Geschichte kommt zu ihrem Ziel. Und Paulus verwendet das Wort noch einmal im Titusbrief, Titus 3, Kapitel 5. Dort spricht Paulus davon, wie man ein neuer Mensch wird. Er spricht dort vom Bad der Erneuerung oder Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. Und mit dem Bad der Wiedergeburt, abwaschen, baden, reinigen, ist die Taufe gemeint. Dort geht es also nicht um die ganze Schöpfung, sondern um uns ganz persönlich. Paulus sagt, die Kraft des gesamten Universums, die alles neu macht, die alles erneuert, die wirkt in den Gläubigen. Du wirst neu gemacht durch Jesus. Du erhältst nicht nur Vergebung, sondern Jesus wird dein Leben, dein ganzes Leben. Das ganze Ding ist aber eine einmalige Sache. Das ist ein lebenslanger Prozess und deswegen kommen wir zu dem dritten und letzten, unserem neuen Leben. Wer getauft ist, wer an Jesus glaubt, der hat ein neues Leben, aber das dauert mit dem Prozess. Also bis der alte Mensch wirklich tot ist und auch tot bleibt, da müssen wir dranbleiben. Das Ganze nennt sich Heiligung, Veränderung im Leben. C.S. Lewis hat das mal in ein Bild gebracht, wenn Jesus mit uns anfängt zu arbeiten, denken wir, gut, wir sind unser Leben, muss jetzt wie so ein Haus vorstellen, da ist auch immer mal was kaputt, das ist jetzt nicht so ein übelst altes Haus, aber doch ein bisschen ist hin und wieder was kaputt und dann ist da, kommt der Jesus in dein Leben rein, dann sagst du, gut, also die paar Leitungen, Elektroleitungen, die muss man ein bisschen erneuern, da ist mal ein Abflussrohr kaputt, das machen wir auch ein bisschen neu und im Dach, da hat es ein paar Lenne-Schäden, wird repariert, so. Und am Anfang denkt man, genau das macht Gott mit uns. Er gestaltet uns so ein bisschen um, flickt ein bisschen hier und dort. Und dann bist du ein bisschen im Glauben unterwegs und merkst, der baut jetzt mehr um. Also das ist eine größere Baustelle in meinem Leben. Das sind nur nicht 3, 4 undichte Stellen, sondern da fängt plötzlich an, noch einen Innenhof zu bauen. Dann setzt er oben, nimmt er das Dach ab und macht noch ein Stockwerk drauf. Und manches, wenn Gott bei uns umbaut, ist schmerzvoll. Sogar Leid, so, das will ich erstmal gar nicht. Und dann siehst du Stück für Stück, wie Jesus aus einem Haus, was so ein bisschen reparaturbedürftig ist nach deinem Blick, einen Palast baut. Weil er dich schön und herrlich macht. Weil etwas von seiner Schönheit und Herrlichkeit in uns kommt. Man muss natürlich ein bisschen mitmachen, aber das ist auch manchmal schmerzvoll. Er verwandelt uns, die wir uns manchmal ganz schwach und schmutzig sehen, in strahlende, unsterbliche Wesen, Heiligung. Das führt uns zur Taufe zurück, weil die Taufe der Anfang ist, weil wir dort mit dem Sterben und Auferstehen von Jesus verbunden werden. Wir haben eine neue Identität. Jetzt die Praxis dazu. Meine Frage ist, wer will dann nicht getauft werden? Wer will dann nicht zu so einem Leben dazugehören? Befreit werden von unseren Lasten. Das hat Gott in die Taufe hineingelegt. Jetzt ist aber natürlich auch die Frage, ist es denn nicht so, ich muss erst glauben, bevor ich getauft werden kann? Zunächst, Glaube ist genauso wie die Taufe ein Geschenk Gottes und ein Wirken des Heiligen Geistes. Wir alle sind geistliche Sklaven, aber wirklich alle, also ganz kaputt. Und wir brauchen Jesus, wir brauchen ihn. Ich verstehe den Gedanken, wir müssen erst mal glauben, um dann zu taufen. Das ist besonders in einer Missionssituation so. Und wir sind natürlich in unserer Gesellschaft auf einem Weg, wo wenige noch Jesus kennen. Es wird weniger. Und doch kann der Heilige Geist ja schon in kleinen Kindern leben. Ein biblisches Beispiel dazu, Johannes der Täufer, ist noch im Bauch seiner Mama, noch nicht geboren, wenige Monate alt, ist übrigens auch eine große Wertschätzung für das ungeborene Leben. Und dann besucht seine Mama die Maria, also die Elisabeth, die Maria, die auch schwanger ist, mit dem kleinen Jesusbaby im Bauch. Und der kleine Johannes, der hüpft im Leib seiner Mutter, und es wird beschrieben, dass der Heilige Geist in ihm wirkt, weil er so nah an den Messias, an den Retter kommt, an Jesus. Gott kann schon in kleinen Kindern wirken. Und die Taufe ist ja die Verbindung mit Jesus, so in Titus 3, Römer 6 beschrieben. Und natürlich geschieht die neue Geburt völlig nur, indem ich auch von meinen Sünden umkehre, ein neues Leben führe. Deswegen fordert, wenn ich Kinder taufe in einer Gemeinde, uns das heraus, diese Kinder im Glauben zu Jesus Christus hin zu erziehen. Ansonsten müssen wir uns das anhören, dass Leute in Frage stellen, warum tauft ihr Kinder? Sagt immer getauft, es reicht. Der Palast soll gebaut werden. Wir müssen die Leute im Glauben an Jesus erziehen, ihnen beibringen, wie das geht mit dem Beten und dem Bibellesen und dem Sündenbekennen. Ich kann natürlich aber auch warten und sagen, ich taufe mein Kind später, das kenne ich immer wieder. Auch manchmal das Argument, ich möchte natürlich, dass mein Kind sich selber entscheidet. Das kann man machen, ist natürlich möglich. Aber ich frage dann, wenn die Taufe wirklich so was Gutes ist, warum dann nicht so zeitig wie möglich? Und manchmal sagen mir Leute, ich will eine freie Entscheidung. Leute, wenn ihr ein Kind habt, was ihr am Glauben erzieht, dann prägt ihr das schon. Dieses mit der freien Entscheidung würde ich in Frage stellen. Und zum Zweiten, wenn wir die Sündhaftigkeit des Menschen ganz ernst nehmen, dann fragen wir nicht nach Gott, sondern wir können dankbar sein, wenn Gott uns gefunden hat. Eine der größten Herausforderungen finde ich die Frage, auch ob es erlaubt ist, sich noch einmal taufen zu lassen. Diese Frage entsteht ja oft, wenn man als Kind getauft ist und später zum Glauben kommt und dann sich fragt, was war denn das bisher? Was war denn das für ein Glaubensweg, den ich gegangen bin? Die Lutherischen, die Orthodoxen, die katholischen Christen weltweit, ich habe noch viele Konfessionen vergessen, sagen, die Einheit, die wir haben im Leib, wir haben viele unterschiedliche Themen, wir sind uns bei vielen uneinig, auch bei der Taufe nicht. Wer getauft ist auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit Wasser, der ist getauft, Punkt. Selbst wenn ich das als lutherischer Pfarrer mache, wo die Katholiken sonst sagen, mit dem Abendmahl ist schwierig, wenn ich das mache, das sagen sie bei der Taufe, das passt, das ist eine Taufe. Da muss nicht neu getauft werden, auch wenn du jetzt lutherisch bist, katholisch wirst oder andersrum. Und trotzdem ist die Frage ja da, wenn ich zum Glauben komme, wenn ich Buße tue, was war das mit meiner Kindertaufe? Und ich verstehe das selber, ich bin selber als Jugendlicher erst zum Glauben gekommen, habe mir diese Frage gestellt. Aber meine deutliche Antwort ist nein, du musst nicht noch einmal getauft werden. Es kann sein, dass du 20, 30, vielleicht sogar 70 Jahre getauft bist und das mit Jesus nie gerafft hast. Ich sage es jetzt mal so ganz flapsig. Das macht aber die Taufe nicht ungültig. Warum? Weil Gott treu ist. Gott steht zu dem, was er tut und macht, selbst wenn wir wegrennen. Der verlorene Sohn ist immer noch ein verlorener Sohn. Ein Sohn, dem geht der Vater hinterher. Jesus geht dem Schaf so lange hinterher, bis er es findet und nach Hause trägt. Wenn Gott gesprochen hat, hält er sich dran, er ist treu. Wenn jemand untreu wird, dann sind wir das. Und wir dürfen gern zu Gott zurückkommen. Ich wollte euch heute Lust machen, so komme ich zum Schluss zur heiligen Taufe. In 20 Minuten kann man nicht alles beantworten, deswegen nochmal die herzliche Einladung, mich danach darauf anzusprechen. Falls du Gott noch nicht kennst, nicht getauft bist, ich lade dich ein, denk doch drüber nach, ist die Taufe nicht ein Schritt für dich in die Verbindung mit Jesus? Ist es nicht dran, dich taufen zu lassen? Vielleicht hörst du das jetzt auch an, später. Vielleicht hast du Kinder oder Enkelkinder, ist es nicht dran, dass du sie taufen lässt? Und für die, die ihr schon lange getauft seid, dank Gott einmal wieder für diesen Schatz. Jetzt haben wir keine Weihwasserbecken wie die Katholiken, wo du es jedes Mal, wenn du in die Kirche reinkommst, dran denkst und dich bekreuzigst, an deine Taufe erinnerst. Wir machen das ja oft einmal im Jahr in der Osternacht. Sag Gott Danke für das Geschenk in der Taufe, dass Gott so einen langen Atem mit dir hatte und uns mit Jesus verbindet. Denn das Ziel bleibt gleich, dass wir einmal in Ewigkeit mit unserem Herrn leben, gemeinsam singen und feiern und uns freuen, dass wir als erlöste Kinder Gottes im Himmel leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, der unser Herr ist. Amen.